Ich habe hier wieder einen Bleistift für die, die gerne wollen, Notizen. Es hat Platz, um Sachen aufzuschreiben. Silvia oder Silvan, ihr dürft hier rumgehen, Bleistift verteilen, dass wir hier uns Notizen machen können. Wir sind ja in der Predigtreihe drin. Meine Antwort auf Gottes Liebe. Meine Antwort, die ich geben will, auf das, was Gott mir gegeben hat. Und es gibt eine Stelle, wo mich dünkt, das ist so die Stelle, wenn es um die Frage geht. Und das ist die, die wir hier haben im Lukas 10. Vom Vers 25 an. Ich will nicht jetzt den ganzen Text lesen, aber wir fangen mal an. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Der Gesetzeslehrer oder Pharisäer, wir kommen immer zuerst, wenn man von Pharisäer hört, ah, das sind die sturen Köpfe, die ganz, die immer quergeschlagen haben, die man sofort als negativ einstufen. Aber das machen wir jetzt gerade nicht. Auch wenn da vielleicht jetzt Jesus einen Fall hat wollen stellen oder so, er fragt, was muss ich gemacht haben, um das ewige Leben zu haben? Und das ist die Frage, die uns ja auch beschäftigt. Um was geht es beim Glauben an Jesus Christus? Was braucht es, damit ich in dieser Beziehung zu Jesus bin und bleibe, damit ich ihm kann dienen kann, damit ich Antwort kann geben auf seine Liebe? Und jetzt gibt Jesus dir und mir heute eine Antwort. Und er fängt an und sagt, ja, was steht denn im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit ganz deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tue dies und du wirst leben. Der Schriftgelehrte, der zu Jesus kommt, der hat gesagt, was muss ich tun? Und er hat es schon selber gewusst. Und es geht uns ja auch so. Wir wissen es ja auch schon. Und dann merkt er, jetzt wird es aber ein bisschen kritisch. Warum? Er merkt, ja, was heisst denn, wer ist denn mein Nächster? Wisst ihr, für die Pharisäer und die Schriftgelehrten und überhaupt für viele Menschen haben sie, wer ist mein Nächster? Das ist diskutiert worden. Und sie haben sich dann darauf geeinigt, ja, mein Nächster, das ist meine nächste Familie, meine Gesetzeslehrerkollegen, also die in meinem Umfeld, mit denen, oder? Die haben sich nicht mit anderen Menschen abgegeben, sondern die sind unter sich geblieben. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir sind ja auch gern unter unser Gleichen. Oder? Die Menschen, mit denen, wo wir uns verstehen, mit denen Menschen, die gleicher Meinung sind wie wir, die gleichen politischen Ansichten haben wie ich, mit denen sind wir am liebsten zusammen. Stimmt's? Ja, du hast recht geantwortet. Ja, aber wer ist denn mein Nächster? Dann erzählt Jesus eine Geschichte. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halb tot liegen ließen. Ein ganz, mit wenigen Worten, sehr klar, ein Mensch. Was für ein Mensch? Wir wissen nicht, was für ein Mensch. Wahrscheinlich ein Mann. Ziemlich sicher. Wahrscheinlich auch ein Jude, weil die Wahrscheinlichkeit ist am grössten. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Nach Jericho hinab. Das ist eine sehr steile Straße. Geht irgendwie, weiss nicht, 19 Kilometer ungefähr. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, die genaue Zahl weiss ich nicht, aber auf jeden Fall. Und man tut in dieser Zeit 1000 Höhenmeter. Geht man 1000 Meter durchab. Also es ist eine ziemlich steile Straße. Und man kommt von Jerusalem raus und man ist direkt in der Wüste. Steinwüste. Und man läuft dort durchab. Und die Strecke ist eine der Haupt Verkehrsadern, also Handelsweg auch. Man ist dort durchgelaufen, aber es war sehr gefährlich. Man hat nicht gewusst, ob man auch ankommt, heil. Also am besten war man in Gruppen unterwegs dort. Aber ein Mensch ist dort durchgelaufen und ist unter die Räuber gefallen. Die haben dann abgezogen, ihn zusammengeschlagen und haben ihn halb tot liegen lassen. Sie haben ihn zuerst abgezogen, weil sie ja seine Kleider gebraucht haben. Und blutige, verrissene Kleider sind nicht schön. Kann man nicht brauchen. Also haben sie ihm völlig Blut abgezogen und dann zusammengeschlagen, bis er halb tot liegen bleibt. Das Wort halb tot gibt es ein einziges Mal in der Bibel. Und es bedeutet so, wenn er keine Hilfe bekommt, stirbt er. Es geht um Leben und Tod. Und in dieser Wüste wird es am Tag süttig heiß und in der Nacht eiskalt. Wenn ihm niemand hilft, hat er keine Chance mehr. Und dann? Ja, wie wird denn jemand bedürftig? Es geht ja darum, den Bedürftigen lieben. Wie wird jemand bedürftig? Was ist überhaupt ein Bedürftiger? Bei uns jetzt, in unserem Umfeld. Ein Bedürftiger ist jemand, der sich nicht aus eigener Kraft kann wieder auf die Beine stellen kann. Wieder in ein gutes, geregeltes Leben kann kommen. Das ist ein Bedürftiger. Wie wird man zu einem Bedürftigen? Wie macht man das? Überleg mal, wie wirst du zu einem Bedürftigen? Wie machst du das? Wie willst du das machen? Ja. Faul sein, nichts machen. Wenn du faul bist und nichts machst, dann ist die Chance gross, dass du bedürftig wirst. Ja? Irgendwann schaffst du es nicht mehr. Wenn du deine Steuern nicht zahlst, wenn du Schulden machst, wenn du mehr konsumierst, als du kannst und dich gratis in die Schulden und dann kommst du nicht mehr daraus raus, dann wirst du bedürftig. Wie wird man noch bedürftig? Durch Krankheit, genau. Du wirst krank, kommst du nicht die Grippe oder so, von dem reden wir nicht, aber vielleicht eine chronische Krankheit. Du verlierst mit der Zeit deine Stelle. Du kannst froh sein, wenn du noch IV irgendwie bekommst, aber oft ist das, die IV ist nicht ganz so. Und dann landest du in der Sozialhilfe. Oder du schaffst fleissig bis 5 bis 50 und dann tut dein Betrieb zu, aus irgendeinem Grund muss zügeln oder und du wirst entlassen. Mit 50, wie viele Stellen gibt es noch für Leute über 50 heute? Das ist nicht mehr so ring. Wenn du hochqualifiziert bist, okay. Aber je nach Ausbildung wirst du es schwer haben. Wie lange kommt eine Arbeitslosenunterstützung über? Weiss das gerade jemand? Cindy? Wie lange geht es, bis du ausgesteuert bist? Nur noch ein Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr arbeitslos. Und was bist du nachher? Sozialhilfebezüger. Nach einem Jahr Arbeitslosengeld bist du ein Sozialhilfebezüger. Ein sogenannter Sozialschmarotzer. Gell? So wirst du bedürftig. Oder du bist eine Mutter mit 3 Kindern und ihr verkracht euch als Ehepaar und ihr scheidet euch und so werden Frauen und Kinder bedürftig, weil sie dann sehr oft, sehr viele von ihnen in der Sozialhilfe landen. So wird man bedürftig. Oder du wirst in eine Familie geboren, die Sozialhilfe bezieht. Und die Chance ist sehr gross, dass du auch Sozialhilfe beziehst. So wird man bedürftig. Oder du wirst geboren in Syrien. Lebst in Syrien, Krieg bricht aus, du musst flüchten, landest in der Schweiz, wo du hoch willkommen bist, so wirst du bedürftig. Eine Frage an uns alle. Wer von uns kann etwas dafür, dass er nicht bedürftig ist? Wer von uns da innen kann etwas dafür, dass er nicht bedürftig ist? Niemand von uns kann irgendetwas dafür, dass wir da geboren sind, in diese Familie innen. In diese Situation inne. Niemand. Ein Mensch ging herab von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Räuber. Sie zogen ihn aus und schlugen ihn und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab. Und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ein Priester. Wisst ihr, ein Priester ist ein Mann. Wie wird man Priester? Wisst ihr, wie man Priester geworden ist zu selber Zeit? Ganz einfach, man ist in einer Priesterfamilie geboren worden. Man ist in einer Priesterfamilie geboren worden und dann ist man Priester geworden. Man hat gar keine Wahl gehabt. Es ist so, man ist geprägt worden, man ist erzogen worden von klein auf. Und wisst ihr, was ein Priester niemals machen darf? Er darf sich nicht verunreinigen. Er darf sich nicht verunreinigen. Und er ist von klein auf darauf getrillt worden, lang, wenn du einmal ein Leich siehst, mach einen weiten Bogen um die Leich. Oder Blut, wenn jemand blutet, mach dich unrein. Nicht anlangen. Jetzt liegt dort einer, halb tot. Ja, wie weißt du, wenn du ihn anfängst zu pflegen, jemand nicht gerade stirbt und dann hast du ein Leich bei dir? Hallo? Was passiert mit einem Priester, der mit einer Leich und Blut Kontakt hat? Der ist für Wochen und Monate arbeitsunfähig. Weil er unrein ist worden, muss das ganze Reinigungsritual über sich ergehen und so weiter. Der hat sich sehr wohl überlegt, was er jetzt da macht. Und wisst ihr was? Auf dieser Straße, es sieht ihn niemand. Auf dieser einsamen Straße, es sieht niemand, was du machst. Es wird ihn, niemand wird irgendje sagen, was passiert ist. Weil es niemand sieht, niemand weiß. Er macht den Bogen und geht weiter, weil er seiner Prägung, seiner Erziehung und seinem Stand folgt. Ist das zu verurteilen? Weiß nicht. Der zweite, ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ein Levit, wie wird man Levit? Ein Levit ist ein Tempeldiener. Wie wird man ein Levit? Man wird als Levit geboren. Das sind Menschen aus dem Stamm Levi. Wenn er ein Leich anlangt oder mit Blut in Kontakt kommt, er wird auch gerade unrein. Und dann kann seine Dienste als Tempeldiener auch eine Weile nicht mehr ausführen. Und Jesus erzählt die Geschichte. Und die Geschichten sind immer mit drei. Zuerst kommt der erste, dann kommt der zweite und dann kommt der dritte. Was kommt jetzt? Was würden wir erwarten? Ihr kennt die Geschichte jetzt überhaupt nicht. Jesus erzählt das im Rahmen von jüdischen Menschen. Jetzt ist zuerst ein Priester gekommen, dann ist ein Levit gekommen. Wer kommt jetzt? Jetzt müsste eigentlich ein Arbeiter, ein Bauer kommen. Ein normaler Mensch aus ein, ja, einer nicht aus dem, quasi Priester- und Leviten-Dingsbums da. Jetzt müsste ein normaler Bauer kommt jetzt. Und der Bauer kommt und der hilft. Nein, es kommt kein Bauer. Wir haben ein riesiges Problem, wisst ihr was? Wer von euch hat schon mal einen Samariterkurs gemacht? Aha. Gehört ihr zu den Guten oder zu den Schlechten? Ihr gehört zu den Guten. Ja, sicher. Zu den Barmherzigen. Zu denen, die es gut meinen. Hä? Aber für die Zuhörer dort ist das etwas ganz anderes. Ein Samariter. Ein Samariter sind Menschen, wo das Volk Israel ist quasi ins Exil gegangen, die sind verschleppt worden. Und man hat nicht einfach alle Leute verschleppt, sondern man hat die Gelehrten, man hat die Regierung, mit allen, die besser sind, so, hat man in andere Länder deportiert. Und dann sind die einfachen Menschen zurückgeblieben. Und dann hat man noch fremde Völker, hat man auch importiert und das gemischt. Und das sind nachher die Samariter gewesen. Oder die Samaritaner. Samaritaner, das sind Mischvölker gewesen, also ein Mischvolk. Die haben zwar die jüdische, die haben auch Tora gehabt, die fünf Bücher Mose, aber haben noch Zusatzsachen gehabt. Und die Juden haben gehofft, als sie zurückgekommen sind, dass die Samaritaner dann sich wieder würden am Volk Israel, an Jerusalem und am Tempel wieder anschliessen. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben einen eigenen Tempel gebaut. Und es war ein richtiger Krieg zwischen den Samaritern und den Juden. Die Juden haben die Samariter gehasst wie die Pest. Ja, die Samariter, das sind keine weisen Knaben gewesen. Wisst ihr, was die gemacht haben? Im Jahr 9 nach Christus. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben sich eine Gruppe von Samaritern, ich weiß nicht, vielleicht 15, 20 Samariter, die haben sich Zugang zum Tempel verschafft. Da war so ein Levit am Tor, den haben sie abgeschlagen und dann sind sie in den Tempel gegangen, in den Tempelhof und haben Knochen von toten Menschen, Menschenknochen, überall verteilt. Sie haben den Tempel entweiht. Das ist Wochen und Monate gegangen, bis der Tempel wieder rein war. Wie lange ist das zurück? Jesus erzählt die Geschichte. Er ist vielleicht 30, 32, wir wissen es nicht so ganz genau. Wie lange ist es her? 25 Jahre oder so. Wer weiß noch wichtige Ereignisse, die vor 25 Jahren stattgefunden haben? Was kommt dir in den Sinn? Ja. 9-11 zum Beispiel ist nicht 25 Jahre her, aber wir reden heute noch darüber, es ist 15 Jahre. Aber in 10 Jahren werden wir wieder darüber sehr, das wissen wir genau. Tschernobyl, Fukushima, alles, die Sachen, die wissen wir noch. Und der Tempel in Jerusalem vor 25 Jahren, dass die Samariter den entweiht haben, das weisst du also noch. Und so einer kommt jetzt. Was wäre das jetzt für uns? Wer würde jetzt da kommen? Ein Drogendealer? Sagen wir, ein schwarzer Drogendealer. Okay. Ich will nicht politisch unkorrekt sein, aber es ist das, was man manchmal denkt. Das würde passen. Es kommt ein schwarzer Drogendealer des Weges. Er kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und er verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Erstens einmal, der schwarze Drogendealer bringt sich selber in Gefahr. Ja, da liegt einer verletzt, offensichtlich unter die Räuber geraten, liegt jetzt da am Boden. Ja, wo sind die Räuber? Warten die vielleicht hinter dem nächsten Stein? Der Levit und der Priester, die haben keine Angst müssen haben. Erstens haben sie nicht viel Geld bei sich gehabt. Zweitens, wer will mit einem Priestergewand so umeinander laufen? und dann einen Priester und einen Levit angreifen, das ist dann gerade schon noch. Aber ein Samariter. Und erst noch mit einem Esel, mit einem Reittier, wahrscheinlich ein Händler, der bringt sich zuerst in Gefahr. Und er pflegt ihn, er nimmt ihn auf den Esel, er nimmt ihn in das Wirtshaus. Und wir haben das letzte Mal gehört, was sind Wirtshäuser gewesen zu selber Zeit? Hä? Das sind Spelunken gewesen, wo kein anständiger Jude ist reingegangen. Es hätte keine Hotel-Gasthof-Kultur gehabt in dieser Zeit. Und weil er gewusst hat, er macht eh nur etwas für Geld, hat er ihm noch 2 Denar gegeben. Pflege ihn, bis ich wieder zurückkomme, weil ich komme kontrollieren kann. Und wenn ich wieder zurückkomme, dann will ich auch, zahle ich dir noch und ich kontrolliere, ob du es auch gemacht hast. Und er lässt sich, er unterbricht seine Geschäftsreise, um diesem Menschen zu dienen. Und Jesus fragt ihn nachher: Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Wie wichtig ist ein Bedürftiger für Jesus? Was denkst du? Wie wichtig ist ein Bedürftiger in den Augen von Jesus? Sehr, sehr wichtig. Ich habe mir überlegt, wer ist für Jesus wichtiger? Ein Bedürftiger oder einer, der nicht bedürftig ist? Gute Frage. Meine Tendenz, oder was ich glaube, ist, dass ihm ein Bedürftiger wichtiger ist als einem, der nicht bedürftig ist. Weil die ganze Botschaft vom Wort Gottes, von A bis Z, ist eine Botschaft von der Befreiung. Eine von den wichtigsten Geschichten in der Bibel ist der Auszug aus Ägypten, wo Gott ein Sklavenvolk befreit. Ein Volk, das unterdrückt ist, das in der Sklaverei lebt, befreit er. Und wenn man den Propheten liest, er klagt das Volk Israel immer wieder an, weil sie die Weisen, Witwen und Fremden unterdrücken. Weisen, Witwen, Kranke und Fremde. Er klagt das Volk an, wenn sie nicht anständig sind zu diesen Menschen und ihnen nicht helfen. Wir haben schon das vom Halljahr, wo quasi all 49 Jahre alle Schulden und alles vergeben werden soll. Ist nie durchgeführt worden. Aber das ist die Haltung von Gott. Er ist für die gekommen, die am Rand sind. Und er möchte, dass sie wieder in die Gemeinschaft hineinkommen miteinander, mit uns. Ja, wenn die Bedürftigen ihm so wichtig sind, warum schaut er denn nicht, dass sie aus ihrer Bedürftigkeit rauskommen? Ja, für das hat er uns. Er möchte Menschen durch uns dienen. Ganz einfach. Wie kann ich denn an so einem Bedürftigen dienen, ihn lieben? Wie? Das Erste, was du machen kannst, ist dich interessieren. Dein Herz auftun. Wisst ihr, es gibt einen ganz wichtigen Unterschied zwischen diesen drei. Ein ganz wichtiger Unterschied. Als er ihn sah, ging er an ihm vorüber. Als er ihn sah, ging er auf der entgegengesetzten Seite vorüber. Als er ihn sah, wurde er innerlich ergriffen. Da wird das Wort gebraucht, er wurde in den Eingeweiden, in den Darm ergriffen. Es hat ihm Bauchweh gemacht. Wir können es übersetzen, er wurde gedärmt. Also, das hat ihn innerlich, hat ihm den Magen zusammengezogen, wo er den Menschen gesehen hat. Wie wird man innerlich ergriffen? Wie wird man das? Wie kann ich? Das ist eine passive Sache. Ich kann mich nicht innerlich ergreifen. Ich werde ergriffen. Aber ich glaube, das bedeutet, wir sollen offen sein für das, was Jesus uns möchte zeigen. Dass wir unsere Prägungen, die wir mitbekommen haben, über das ganze Leben, von was Bedürftige sind und wie die selber die Schuld sind und wir halt fleissig sind und darum nicht bedürftig sind. Versteht ihr? Dass wir diese Sachen einfach mal sagen, die mal in Frage stellen. Und sagen, ich könnte genauso, heute genauso bedürftig sein wie diese. Wenn etwas schief gelaufen wäre. Ich weiss nicht, ihr kennt sicher die Bändel, wo drauf steht WWJD. Und das bedeutet, was würde Jesus tun? Auf Englisch, darum D. Was würde Jesus tun? Und wenn du dir das fragst, immer, und sagst, ich will offen sein für das, was du mir sagst, was du mir aufs Herz legst. Ich will mein Herz auftun für das, was du sagst. Und was du mich willst ergreifen. Ich bin vor einem Monat oder so. Ich war alleine im Büro. Es hat geläutet an der Tür. Es war ein Mann von draussen. Er war verzweifelt. Er war verzweifelt und hat bei der Heilsamen angeklopft für Hilfe. Er hat nicht mal gesagt, er will Geld oder so. Er hat seine Situation geschildert. Ist wirklich, also die hat wirklich ausweglos ausgesehen. Ich hatte keine Zeit. Ich musste weg. Ich habe ihm nicht einmal ein Gebet angeboten. Ich habe ihn so wieder gehen lassen. Und ich schäme mich. Ich schäme mich abgrundtief für das. Ich habe mich nicht bewegen lassen von seiner Not. Er war auch ziemlich betrunken. Ich meine, er ist ja selber die Schuld. Und ich kann ihm jetzt ja gerade nicht helfen. Ich weiß auch nicht, wie. Und ich schäme mich. Und es tut mir leid. Und ich weiß nicht mal, wie er heisst. Und dann sieht er nicht mehr gesehen. Aber das Ereignis hat mich berührt. Und ich habe mich in letzter Zeit sehr auseinandergesetzt mit diesem Thema. Und ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir in der Heilsame sind. Das ist das neueste Sujet der Heilsame für die Topfkollekte. Was macht dieser Mann? Das ist der Peter Hauri. Ein Offizier, ein Offizierskollege von mir. Es ist klar, das Bild ist gestellt. Da sitzt ein Mann. Ein Obdachloser, offensichtlich. Und was macht der Offizier? Er hebt seine Gitarre. Wie viel Wasser verträgt die Gitarre? Nicht viel. Er hebt sie über den Mann. Wer wird nass? Er selber. Aber es macht ihm nichts aus. Ich glaube, das ist Heilsarmee. Nun, jetzt müssten wir noch zu dem aufleben. Jetzt müssen wir noch zu dem Bild, das wir von uns selber ja geben wollen. Das müssen wir jetzt auch noch tun. Uns selber der Gefahr aussetzen, unsere Gitarre kaputt werden lassen. Wisst ihr, an was können wir messen, ob wir den Bedürftigen lieben? An unseren Prioritäten. Wir können unsere Prioritäten daran messen, wie viel Zeit wir für etwas verwenden. Wir können daran messen, wie sehr wir unser Portemonnaie auftun. Wisst ihr, wir gehören zu den allerreichsten Menschen auf dieser Erde. Zu den allerreichsten. Jeder von uns, auch wenn du fast kein Geld hast, gehörst zu denen, mindestens zu den 20% Reichsten auf dieser Welt. Und wir wollen am liebsten unsere Grenzen dicht machen, damit ja nicht mehr Bedürftige in unser Land kommen. Weil, wisst ihr was? Wir könnten etwas verlieren. Wir könnten etwas verlieren. Und unsere Kinder, die könnten mit diesen Kindern, mit ihren Kindern spielen, könnten Schaden nehmen. Ich weiss, das ist keine einfache Botschaft. Es ist nicht eine, die dich jetzt gerade fröhlich stimmt. Es ist jetzt nicht gerade eine, die dich so jubelnd zum Zelt raus tanzen lässt. Aber ich glaube, es ist ganz eine wichtige Botschaft. Weil nicht einfach die, was heisst, die Botschaften, die uns im Ohr kützeln, die unserem Ego gut tun, die uns nicht herausfordern, sind die Botschaften, die wir hören wollen. Oder sollen hören. Sondern die uns betroffen machen. Die uns zum Nachdenken bringen. Und wo wir dürfen fragen, Jesus, was willst du, dass ich tue? Wie willst du mein Herz ergreifen. Heute. Und wisst ihr, in dieser Geschichte, da hat der Geschäftsmann, der hat seine Geschäftsreise fortgesetzt. Der hat nachher auch delegiert. Der hat sich nicht auffressen lassen von der Not. Das meine ich nicht. Aber er hat sich ergreifen lassen und hat etwas da. Und wir können uns für die Menschen interessieren, Zeit mit ihnen verbringen, sie zum Arzt begleiten oder ihnen helfen, mit der Steuererklärung auszufüllen oder was auch immer, ihnen einfach für sie da sein, sie in unseren Kleingruppen willkommen heißen, wo sie die komischen Fragen stellen. Vielleicht schmeckt es dann auch nicht so gut. Ja, dann stellst du halt ein Duftkerzchen auf. Ich möchte gerne beten. Jesus, eine schwierige Botschaft. Eine Botschaft, die ans Leben geht. Eine Botschaft, die an die Nieren geht. Eine Botschaft, die mich vielleicht auch ein Stück weit hilflos und beschämt zurücklässt. Aber wir wollen doch deine Liebe, die du uns gibst, zurückgeben. Und so wollen wir das auch ernst nehmen, was du uns sagst. Das, was ich an einem Geringste von meinen Brüdern da haben, das habe ich dir da. Wir wollen es für dich tun. Wir wollen uns von dir ergreifen lassen. Und wir wollen alle Menschen, die wir begegnen, einfach mit deiner Liebe lieben. Mit dem, was wir haben, mit dem, was wir können und mit dem, was du dazu tust. Und so lass du uns die Botschaft immer wieder in Erinnerung kommen. Amen.